Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, ich bin auch Gast, ich begrüße euch also im Rundumschlag. Ich bin zum ersten Mal hier, manche kennen mich, viele vielleicht auch nicht. Ich habe hier Verwandtschaft, bin also einer von den Cousinen und Cousins von Lorita und Co. Noch höher, danke. Wir wollen mal die Maximalauslastung probieren hier. Ansonsten komme ich aus Friedensau, ich bin dort Dozent seit 12 Jahren, habe also dort mit den Predigern, Pastorinnen und Pastoren der Zukunft zu tun und das ist auch eine schöne Arbeit. Und jetzt freue ich mich, dass ich bei euch hier in Mülheim zum ersten Mal bin und dass wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken können am heutigen Reformationstag. Ich habe keine Reformationspredigt, aber ich verstehe die Reformation so, dass da eigentlich was geschehen ist, was wir bezeichnen können als zurück zu den Wurzeln. Also zurück zu dem Elementaren, zu dem Wesentlichen. Das Ganze drumherum, was die mittelalterliche Kirche erfunden und gemacht hatte, da hat Luther gesagt, jetzt müssen wir doch mal gucken, was ist da eigentlich im Ursprung? Und ich möchte auch mit euch in den Ursprung zurück, und zwar geht es um die Nachfolge. Ich lese einen Text aus Matthäus 16, die Verse 24 bis 25, lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Matthäus 16, 24 und den folgenden. Jesus sagt dort, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es gewinnen. Ich möchte mit euch 100 Jahre zurückgehen, nicht 500, sondern 100 Jahre ungefähr in das Jahr 1913. Vor 100 Jahren gab es noch unerforschte Erdteile. Und wer die Geschichte schon mal gehört hat, weiß, die Antarktis, die wurde erforscht von mehreren Leuten. Und einer, ein Abenteurer, der hieß Ernest Shackleton, der hatte was vor mit der Antarktis. Er wollte sie durchqueren, eine Expedition aufstellen und dann sie durchqueren. Und hat er dann auch tatsächlich durchgeführt. Der Londoner Zeitung The Times schickte einen Brief und berichtete von seinem Vorhaben. Eine spätere Legende hat aus diesem Brief eine Anzeige gemacht. Und die Anzeige soll so gelautet haben, es war keine Anzeige, es war ein Brief, aber ist ja egal. Also in der Anzeige soll es geheißen haben, Männer für gefährliche Reise gesucht. Geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate kompletter Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Rückkehr ungewiss, Ehre und Anerkennung im Erfolgsfall. Auch wenn der Brief tatsächlich eben keine Anzeige war, sondern nur ein Brief, nur eine Ankündigung, ich habe das vor, es meldeten sich tatsächlich 5000 Männer. 5000, die mitkommen wollten. So hatte er also die schöne Aufgabe auszuwählen, wen nehme ich jetzt mit? In dem Bibeltext, den wir gelesen haben, ist es so ähnlich wie bei Shackletons Brief. Jesus ruft niemand auf. Jesus informiert die Leute, die an ihm Interesse haben, darüber, was es bedeutet, sich mit ihm einzulassen. Jesus sagt, das ist eine Expedition, die geplant ist. Wer mitkommt, das sollt ihr wissen. Überlegt's euch. Man kann den Text noch etwas anders, freier übersetzen. Ich selber gebe ihn so wieder. Wenn jemand hinter mir herlaufen will, so steht es da, der soll sich seinen eigenen Anliegen verweigern und sein Kreuz aufnehmen und mit mir kommen. Es ist nämlich so, gerade wenn jemand sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wenn jemand sein Leben für mich verliert, der wird es erst richtig finden. Es geht also darum, bei dieser Predigt, was heißt das, Jesus hinterherzulaufen? Nachzufolgen, sagen wir normalerweise, aber man kann das auch ganz prosaisch übersetzen, hinterherlaufen. Damals sind eine Menge Leute Jesus hinterhergelaufen, Tausende, begeistert waren sie. Wir machen als Christen aus dem Hinterherlaufen ein Substantiv, eine Art Fachbegriff und nennen das Nachfolge. So als theologisches Thema, was heißt Nachfolge? Aber eigentlich ging es um Hinterherlaufen. Die sind ihm hinterhergelaufen. Und Jesus sagt, was soll denn das? Warum lauft ihr mir hinterher? Und wenn ihr das wirklich wollt, was bedeutet das? Wenn jemand hinter mir herlaufen will. Jesus hat das Thema klar angesprochen, hinterherlaufen hat Konsequenzen. Er sagt praktisch, wenn schon, denn schon. Oder mit seinen eigenen Worten, wer mir nachfolgt, der soll sich seinen eigenen Anliegen verweigern und sein Kreuz aufnehmen. Was heißt das also? Erstens, Jesus sagt, hinterherlaufen heißt, nimm dich selber nicht so wichtig. In der Luther-Übersetzung steht bei dieser Passage, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Selbstverleugnung, so ein altmodisches Wort. Wer spricht heute noch von Selbstverleugnung? Komisches Wort, was heißt das eigentlich? Deswegen ist der Bibeltext auch nicht besonders populär, zumindest nicht in der Luther-Version. Oder hat jemand diesen Text als Lieblingstext? Ich meine, wir mögen doch diese Verheißungen, wo gesagt wird, ich bin bei dir alle Tage und solche Texte, das sind Lieblingstexte, aber nicht der da. Nicht so. Selbstverleugnung. Klingt fast ein bisschen wie ein Widerspruch zu Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Viele Christen müssen ja erstmal mühsam lernen, dass es gar nicht so falsch ist, auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Selbstliebe ist also nicht ganz unwichtig. Man kann sie übertreiben, ja, aber untertreiben eben auch. Man kann sie auch untertreiben. Jesus setzt eigentlich voraus, dass wir normalerweise auf uns achten. Heute gibt es diese Modewörter Achtsamkeit, so ein bisschen aus dem Buddhismus entlehnt und so weiter. Alles schon da gewesen eigentlich. Jesus setzt voraus, dass wir auf uns achten und zwar im richtigen Maß. Denn man kann es ja zu viel oder zu wenig machen. Warum dann Selbstverleugnung? Geht das überhaupt zusammen mit dem sich selber lieben? Wo steckt da die gute Nachricht drin? Ist das Evangelium tatsächlich? Oder sagt Jesus mit dem erhobenen Zeigefinger, verleugne dich, verleugne dich. Zum Glück gibt es die Übersetzung Hoffnung für alle, die lässt erahnen, was eigentlich gemeint war, worum es hier geht. Dort steht etwas von nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine andere Übersetzung, eine andere Formulierung, die hilft auch mir. Ich bin also nicht der Nabel der Welt. Das ist doch gut. Am deutschen Wesen muss die Welt nicht genesen. Und auch nicht an meinem Wesen, an Stephans. Wenn man aus dem Urtext übersetzt, heißt es eigentlich, sich seinen eigenen Anliegen verweigern. Im übertragenen Sinne heißt es eben, nimm dich nicht so wichtig. Jesus hinterherlaufen, ihm nachfolgen, heißt also, ich brauche mich nicht so wichtig zu nehmen. Das ist noch nicht mal ein Imperativ. Das ist einfach eine Folge. Wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich mit Jesus lebe, ja, dann gibt es auch noch wichtigere Dinge als meine kleinen Zipperlein. Das ist auch entlastend, denn Jesus sagt, du kannst gerne mitkommen, komm mit, lauf mir hinterher, aber weißt du, bei uns nehmen sich alle nicht ganz so wichtig. Wäre doch eigentlich schön, wenn das klappen würde, oder? Dass wir alle ein bisschen entspannt sind. Und wir wissen, ja, es geht um die gute Nachricht, es geht um Jesus, aber wir mit unseren menschlichen, allzu menschlichen Anliegen, wir können auch mal über uns selber lachen. Nicht über die anderen, jeder über sich selber. Weil wir uns nicht so wichtig nehmen müssen. Es gibt Wichtigeres als mich. Es gibt Wichtigeres als meine kleinen und größeren Anliegen. Damit konfrontiert mich Jesus mit meinen Motiven, mit dem, was mich antreibt. Brauchst dich nicht so wichtig zu nehmen, sagt er mir. Freunde dürfen einem das sagen, ne? Wenn andere einem das sagen, dann ist es eigentlich ärgerlich. Was? Was unterstellst du mir? Und doch, wenn ein Freund mir sagt, komm, jetzt nimm dich nicht so wichtig, eigentlich hat er recht. Denn was tue ich nicht alles in meinem Leben aus Selbstgefälligkeit, aus Angst, aus dem Drang, jemand Besonderes zu sein. Und wer kennt all seine eigenen Motive richtig? Ich kenne auch nicht alle meine Motive. Manchmal kennt meine Frau meine Motive besser als ich. Jesus sagt, lauf mir hinterher, wenn du möchtest, du bist eingeladen, aber überlegst dir gut, bei uns steht das Reich Gottes in der Mitte, nicht einzelne Personen mit ihren Vorstellungen und Erwartungen. Dabei ist auch wichtig, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt nicht, ihr seid unwichtig. Nein, alle sind wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig. Gerade deswegen ist es ja so gut, wenn sich nicht einer in den Mittelpunkt stellt. Er sagt auch nicht, ihr müsst mit dem Denken aufhören. Ja, ausschalten, Gehirn ausschalten, nur mir hinterherlaufen. Eben nicht, sagt er nicht. Er ist kein Führerbefehl, wir folgen Jesus. Wer mir folgen will, wer mir hinterherlaufen will, soll sich nicht so wichtig nehmen. Das ist freiwillig. Er zwingt uns nicht. Und noch eins, er sagt uns auch nicht, ihr seid böse, wenn ihr an eure eigenen Wünsche und Bedürfnisse denkt. Nein, das ist alles ganz normal und schlecht. Jahrhundertelang haben Christen gedacht, dass wenn sie Wünsche haben, wenn sie Bedürfnisse haben, dass es erstmal schlecht ist. Je frömmer, desto töter. Je religiöser, desto säulenheiliger, asketischer. Nein, das sagt Jesus hier gar nicht. Er sagt, folge mir nach. Lauf mit mir her, aber nimm dich nicht ganz so wichtig. Jesus fragt einfach indirekt, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Worum geht's? Wenn es um echt zentrale Dinge im Leben geht, dann stellen wir doch auch so manches zurück. Ich weiß noch, wie ich frisch verliebt war. Da waren dann andere Dinge einfach nicht so wichtig. Da konnte ich ganz gut Prioritäten setzen und aussortieren, was ist wichtig und was ist eben nicht so wichtig. Und morgen haben wir eine Hochzeit und da ist auch klar, was ist wichtig und was ist nicht wichtig im Leben von Sandra und Marco. Und besonders morgen. Setze Prioritäten, sagt Jesus letztlich. Zweitens, Jesus hinterherlaufen heißt, Hindernisse in Kauf nehmen. Denn Jesus sagte noch mehr. Er sagt auch, das mit dem Kreuz aufnehmen sollen wir es, sagt er. Es stehen also da Hindernisse im Weg. Man kann Jesus nicht einfach so immer geradlinig, ohne Höhenunterschiede hinterherlaufen. Das geht anscheinend nicht. Es ist eher wie so eine Art Hindernis- oder Hürdenlauf. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne Hürdenlauf läuft. Ich nicht. Ich habe das als Teenager manchmal gemacht und dann bin ich manchmal hängen geblieben. Das ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Vor allem gibt es dann irgendwo so einen Wassergraben. Und wenn man da hängen bleibt und batsch. Nee, also ich verstehe nicht, wer Hürdenlauf gerne macht. Ich kann das einfach nicht verstehen. Aber als Christ Jesus hinterherlaufen, das ist eben wie so ein Hürdenlauf. Da kommen auch Hindernisse. Heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so offensichtlich der Fall wie in früheren Epochen. Einer meiner Kollegen hat erzählt, als seine Kinder in die Schule kamen, das war DDR, und er hat also mehrere Kinder, 5 Kinder, und die müssten alle durch diese Schule. Und als die ersten Kinder in die Schule kamen, war die Begrüßung ganz wunderbar, denn bald fragte die Lehrerin, Grundschule wohlgemerkt, ja, also wo doch das Gefälle Lehrer-Schüler sehr groß ist und man den Lehrer nicht in Frage stellt, fragt also die Lehrerin, wer in dieser Klasse glaubt an Gott? 2 Kinder melden sich zaghaft, eins davon eben das Friedensauer Kindchen. Und dann sagt die Lehrerin der Klasse, so, jetzt wollen wir die beiden mal richtig auslachen. Tolle Pädagogik, ja? Gut, dass manche kein Abitur ablegen konnten und so weiter, das ist ja wohl bekannt. Aber dieser Druck schon auf Grundschulkinder, das ist doch wirklich, ja, nehmt das Kreuz auf. In Tansania, wo ich mit meiner Familie ein paar Jahre gelebt habe, haben wir das auch mitgekriegt. Das war doch sehr interessant. Eine junge Frau, 16 oder 17 Jahre war sie, wurde von ihrer Familie verstoßen. Sie wurde Adventistin und die Familie hat aber von ihr verlangt, dass sie regelmäßig zum Zauberdoktor geht, um Medizin zu holen. Also Medizin in Anführungszeichen. Ja, also irgendwelche Zaubermittelchen. Und irgendwann sagte sie, nein, ich will Jesus nachfolgen, ich mache sowas nicht. Die könnt ihr euch selber holen, die Medizin. So, und rausgeworfen wurde sie. Und in so einer Gesellschaft ist es natürlich katastrophal, weil es keine Sozialversicherung gibt und so ein junger Mensch ohne Familienanhang, andersrum, ohne Familienhinter, na, wie sagt man das denn? Na, helf mir. Anschluss, genau. Ohne Familienanschluss. Das geht ja nicht. Der ist verloren. Der kann auf der Straße rumgeistern und was weiß ich, Zahnpasta verkaufen, aber nicht in die Schule gehen und eine Ausbildung kriegen. Irgendwann landete sie bei uns und hat sich zum Glück wieder versöhnt mit der Familie. Aber das war jahrelang Knatsch. Verstoßen von der Familie. Jesus hinterherlaufen. Hindernisse in Kauf nehmen. Wenn Jesus das Wort Kreuz in den Mund nahm, dann war es damals natürlich nicht nur eine Metapher. Für uns ist es ein Bild, das steht für alle möglichen Hindernisse. Damals wussten die Leute genau, wozu diese Instrumente eingesetzt wurden. Es ging um Leben und Tod, um ein Martyrium. Und es ist so normal, dass wir unser Leben erhalten wollen, ist doch klar. Wer soll unser Leben erhalten, wenn nicht wir, so nach dem Spruch, die Welt ist schlecht, alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Einer muss ja für das Leben, Überleben meiner Person sorgen. Das Leben verlieren, das Kreuz auf sich nehmen. Also Jesus, das sind keine Schmeicheleien. Und doch ist das der Kern von Nachfolge. Jesus ist nicht der Rattenfänger von Hameln. Der verzaubert nicht Menschen und Tiere und die folgen ihm blind nach, ohne zu wissen, worum es geht. Jesus ist kein Sektenführer, der irgendwie die Leute hypnotisiert und sie wie Jim Jones in den Tod treibt. Das ist er nicht. Er braucht keine Fans, die ihm hinterherlaufen, ohne richtig zu verstehen, worum es geht. Er sagt, überlegt es euch gut. Noch nicht mal eine Überlebensgarantie gibt es. Ihr könnt euch entscheiden. Und dann die Negativbeispiele. Petrus sagt, ja, ich bin bereit für dich zu sterben. Und dann verleugnet er Jesus. Wie geht's euch? Ich würde lieber ein bisschen zurückhaltender sein und meine Lebens- und Sterbepläne nicht so vollmündig ankündigen wie Petrus. Vielleicht muss von uns auch nie einer für seinen Glauben so richtig leiden oder sterben. Aber wäre ich bereit dazu? Ich meine, Syrien ist gar nicht so weit weg, wenn man bedenkt, dass die Leute in 10 Tagen hierher laufen. Und es gab ja Christen, die vom Islamischen Staat vor die Frage gestellt wurden, na, wie sieht's aus? Konvertieren oder Schwert? Sehr persönliche Frage. Und noch eins draufgesetzt. Für Gott sterben. Okay, das klingt alles irgendwie irreal. Das ist so weit weg. Aber für Gott zu leben, ich meine konsequent für Gott zu leben, so richtig. Nicht, dass ich jetzt sage, jeder muss sein Leben total umkrempeln und was völlig anderes machen und als Missionar in Kongo gehen. Das meine ich ja nicht. Sondern sich zu überlegen, ja, ich will doch tatsächlich mein Leben jetzt mit Gott sehr bewusst leben, radikal leben, ist das nicht noch eine größere Herausforderung, als für Gott zu sterben? Verzeiht mir das Gedankenexperiment, wenn ihr nicht mitgehen könnt, ist auch egal. Aber mir ist die Frage wichtig. Sterben müssen wir sowieso irgendwann.
Aber das Leben, ich meine, das ganze Leben mit Gott so intensiv zu verbringen, es hat immer wieder in der Kirchengeschichte Leute gegeben, die erst mal gelebt haben und am Ende haben sie sich taufen lassen. Konstantin der Große auf dem Totenbett hat sich taufen lassen. Ja, der hatte vorher noch viele andere Dinge zu tun. Und ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar. Erst mal genießen und irgendwann später kann man dann ja immer noch. Jesus sagt, ihr könnt mir hinterherlaufen. Ihr müsst aber nicht. Überlegt es euch. Ich zwinge keinen. Und doch ist die Logik Gottes so erstaunlich, so ganz anders als unser menschliches Denken. Was wir festhalten, sagt Jesus, das, was wir festhalten, das verlieren wir. Wenn wir was abgeben, dann haben wir es. Seltsame Logik. Nicht gerade betriebswirtschaftlich. Und das gilt eben nicht nur für unser Lebensende, nein, es gilt für unser ganzes Leben. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Was wir festhalten, das kann auch uns festhalten. Wenn wir etwas loslassen, dann sind wir nicht mehr gebunden. Das gilt nicht nur für Eigentum, das gilt auch für ganz andere Dinge. Vielleicht unsere Ehre, unseren Status, für Titel oder Positionen, für Zeit, die wir in einer bestimmten Weise einsetzen, vielleicht unsere Lieblingssorgen sogar. Das, was uns antreibt, unsere Ängste, vielleicht unsere Lieblingsthemen. Wer sich an sein Leben, wer sich an seine Dinge klammert, der kann es verlieren. Wollen wir es loslassen? Dann sind wir frei. Jesus sagt also, wenn du mir hinterherläufst, gerne. Es macht sich allerdings viel leichter, wenn du dann andere Dinge loslässt, die dich eigentlich versklaven. Wenn du mein Kreuz trägst, dann brauchst du andere Dinge nicht mehr zu tragen. Die trägt dann einer, ein anderer, der stärker war als der Tod am Kreuz. Und drittens, und das ist schon der letzte Teil, Jesus hinterherlaufen heißt Dinge tun, die nicht normal sind. Jesus hinterherlaufen, ihm nachfolgen. Warum hat er da überhaupt davon geredet? Was soll das? Man muss nur ein bisschen die Kapitel vorher lesen und dann merkt man, da waren also Leute nach den Essenswundern, 5000 hat er satt gemacht, 4000. Also da waren wirklich viele Leute, die ihm nachfolgen wollten. Und dann in Kapitel 16, also in Kapitel 16 kommt die Szene, wo Petrus als erster sagt, Jesus, ich glaube, du bist der Messias. Die 12 Jünger und die anderen, die waren begeistert von ihm. Und direkt danach sagt Jesus, ja, aber wisst ihr, was kommt? Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde gefoltert, ich werde umgebracht. Und dann kommt diese Stelle, wo er sagt, und wenn ihr mir nachfolgen wollt, so sieht's aus. Jesus war fair. Er wollte keine Fußballfans, Anhänger, die halt begeistert sind, aufgewühlt, die gar nicht wissen, was es bedeutet. Er hat nicht Leute gesammelt, um über sie Macht auszuüben. Er hat das öfters gemacht. Schon in Kapitel 10 hat er gesagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer es aber einsetzt für mich, der wird es immer gewinnen. Nein, diese Verse sind wirklich nicht sehr schön. Und zwar, ich finde auch deswegen, weil sie so negativ formuliert sind. Ein Grundgebot der Kommunikation ist doch, sag's positiv. Ja, und Jesus sagt hier, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, wer nicht? Und er sagt auch, wer seinen Vater oder seine Mutter oder seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Das sind harte Worte, sehr harte Worte. Besonders damals, denn damals hatten die Menschen nicht viel anderes. Ich meine, damals war doch der Familienanschluss, ja, Zusammenhalt. Das war doch das Wichtigste, das war die Sozialversicherung. Das war der Status in der Gesellschaft. Man hat nicht gefragt, wie heißt du, sondern wessen Sohn bist du, wessen Tochter bist du? Und hier sagt Jesus, diese traditionellen Loyalitäten, auch die können zum Problem werden. Er legt einen Finger in die Wunde, die in jeder Familie, die in jedem Leben existiert. Vater und Mutter sind nicht Gott. Sie sind fehlbar, auch ich als Vater, auch wir als Eltern. Jesus hinterherlaufen, ihm nachfolgen heißt, also auch, lass dich nicht von Menschen bestimmen. Selbst wenn du sie sehr, sehr, sehr lieb hast und brauchst und wenn sie dir sehr viel bedeuten. Lass dich nicht von Dingen bestimmen, die wichtig scheinen, aber es gibt noch Wichtigeres. Mit anderen Worten, Jesus sagt damals, wer mir nachfolgen will, der tut unter Umständen Dinge, die nicht normal sind. Denn damals war es normal, dass jeder richtig fest zu seiner Familie steht. Und dann kommt dieses Beispiel da mit dem Menschen, der ihm nachfolgen will und erst noch seinen Vater begraben. War es der Vater? Ich glaube, es war der Vater. Jesus sagt, folge mir nach, komm. Was ist dir wichtiger? Mit Jesus mitzugehen, heißt manchmal, zumindest manchmal, auch seltsame Dinge zu tun. Ungewöhnliche Dinge zu tun. Dinge, wo normalerweise die Welt sagt, nein, das ist nicht so angeraten. Ein paar Beispiele. Sich in Gefahr begeben. Von Friedensau gehen jedes Jahr oder alle 2 Jahre Gruppen nach Afrika und machen dort Evangelisationen. Gut, man kann sagen, das ist ein Abenteuer. Hilft der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, mal ein bisschen interkulturelle Erfahrung. Aber die gehen in ein Gebiet, da sieht es medizinisch richtig schwierig aus. Ja, außerdem gibt es noch Löwen, okay, die fressen jetzt keine Menschen, wenn es Tag ist. Aber also das sind Gefahren. Ja, es sind kalkulierbare Risiken, aber man weiß nie ganz genau. Ja, es kann auch was passieren, da in der Maasai-Steppe. Jesus hinterherlaufen kann heißen, dass wir mit unserem Eigentum ganz anders umgehen als andere Menschen. Wir haben das Zehntenprinzip bei uns in den Gemeinden, das ist gut. Aber ich meine jetzt auch darüber hinaus. Man sagt ja im Deutschen, schreckliches Sprichwort, beim Geld hört die Freundschaft auf. Ich frage mich, wer das mal erfunden hat. Also es ist eigentlich unglaublich, dieses Sprichwort. Gottes Devise ist andersrum, beim Geld fängt die Freundschaft an. Oder Nachfolge, so richtig. Denn reden kann ja jeder. Ja, aber ich meine, wie setzen wir das ein, was wir haben? Ich sage jetzt nicht, was ihr mit eurem Geld machen sollt. Außerdem bin ich hier ein Fremder, ich kenne euch ja gar nicht richtig. Aber als Frage, die sich jeder selber stellen kann. Nachfolge ist eben nicht so eine ganz unverbindliche, nette Freundschaft. Gott ist nicht nur ein Kumpel, er fordert uns auch heraus. Wie übrigens ein echter Freund. Ich finde, echte Freunde, die können uns auch herausfordern. Die können uns mal konfrontieren. Nicht nur lächeln, smile, smile. Ein Beispiel. In Deutschland werden Milliarden vererbt. Milliarden und Abermilliarden. Was machen wir mit dem? Einfach nur aufbewahren, damit die Sicherheit noch mehr ist? Oder setzen wir das irgendwie ein, sinnvoll? Für ein Projekt, für eine Sache, wo uns Gott was aufs Herz gelegt hat. Ich sage euch jetzt nicht, was ich vorhabe, aber ich meine, wenn sogar Bill Gates, dieser Multimilliardär, ist er mal wieder der reichste Mann der Welt? Alle 2 Jahre ist es und dann mal wieder nicht, ist egal. Also, wenn er nur weniger als 1 Promille seines Reichtums an seine Kinder vererbt. Ich meine, wer bin ich, dass ich das, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, nur für mich selber verwende? Gut, man kann sagen, Bill Gates, der hat so viel, die Kinder sind immer noch reich. Gutes Argument. Trotzdem, was können wir mitnehmen auf die neue Erde? Jesus hinterherlaufen heißt Normalität durchbrechen. Und deswegen ein dritter Weg, unangepasst leben. Ich meine jetzt nicht, dass wir alle apokalyptische Straßenprediger werden sollen. So ein bisschen was davon hatten wir ja in einer bestimmten Phase unserer Geschichte als Kirche oder noch nicht Kirche. Ja, das hat vielleicht auch seine Berechtigung irgendwo in bestimmten Phasen der Geschichte, aber ob es in der Gegenwart so viel bringt, ist die Frage. Jetzt mal persönlich, kennt man dich, kennt man mich, jemanden, der völlig unauffällig durchs Leben geht, oder gibt es irgendwas bei dir, wo zumindest, wenn die Leute nachfragen, staunen könnten, Mensch, echt, sowas machst du? Ich meine, warum machst du das? Ach so, du bist Christ. Interessant, ja. Also ist unser Leben irgendwie ein bisschen anders als das des Otto-Normalverbrauchers? Ein soziales Engagement oder ein unerschrockenes Zeugnis für den Glauben oder eine kreative Aktion, die jemand zum Nachdenken bringt. Letzte Woche hatte ich ein Telefonat mit einem Gemeindeleiter in einer anderen Gemeinde irgendwo in Süddeutschland und der sagte, vor 2 Jahren haben die sich gefragt als Gemeinde, was wäre, wenn es uns nicht gäbe als Gemeinde? Wäre irgendwas anders in dieser Stadt? Und er sagte, sie haben festgestellt, nein. Also eigentlich braucht es uns hier nicht. Ich fand das unheimlich ehrlich und auch ein bisschen schockierend. Und dann sind sie also wohl zum Sozialamt oder irgendwo hingegangen und die haben ihnen leider gesagt, leider haben wir gerade nichts, was sie tun können für die Stadt. Auch doof, ja. Aber vor einem Dreivierteljahr haben diese Leute vom Sozialamt sich erinnert und haben gesagt, sie wollten doch was tun für die Stadt. Wir brauchen jemand, der oder die Ehrenamtlichen für die Flüchtlingsbetreuung koordiniert. Und dann gab es jemand und inzwischen ist in dieser Stadt Adventgemeinde der erste Anlaufpunkt für die ganze Flüchtlingsarbeit. Ja, da gehörte gar nicht viel dazu, sondern einfach die Frage, können wir mal was anders machen? Ich meine, wir sind so in der Routine drin und vielleicht gibt es ja jemand anderes, der eine Idee hat. Man muss gar nicht selber die Ideen immer haben, sondern vielleicht öffnet Gott auch eine Tür, wo wir gar nicht selber drauf gekommen wären. Jesus sagte zu seinen Jüngern und sagt uns, wenn du wirklich hinter mir herlaufen willst, dann kommst du in Situationen, wo es darauf ankommt, dich nicht so wichtig zu nehmen. Dann kommst du an Punkte, wo du Hindernisse in Kauf nehmen musst. Und dann wirst du Dinge tun, die vielleicht nicht normal sind. Aber wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Amen.